18 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 66 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und es ist lang, lang her, aber die drei von der Tankstelle sind wieder vereint. Hallo Markus.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir wieder zu dritt sind.
Hallo Luca.
Grüße recht herzlich. Ich freue mich nicht, aber es ist nun mal jetzt so.
Und mein Name ist Clemens. Falls ihr mich noch kennt, ich bin jetzt auch wieder zurück nach zweiwöchiger Pause. Und wir haben heute einiges vor, denn wir schauen auf den 15. Spieltag, auf eine Nachholpartie. Und vorher reden wir über etwas, über was wir in letzter Zeit sehr selten gesprochen haben, nämlich über positive Nachrichten in Bezug auf den FC Rot-Weiß Erfurt. Denn dieser Verein hat es geschafft, sein Insolvenzverfahren erfolgreich zu beenden. Sie sind also raus. Peter Zwegert steht nicht mehr mit ernster Miene vor der Geschäftsstelle. Und man hat das Ganze also geschafft. Das Insolvenzverfahren wurde offiziell jetzt am Ende vergangener Woche beendet. Und somit ist dieser Teil jetzt nach 5,5 Jahren beendet. Und da hat sich zumindest die Installation von Papa Gerber gelohnt, oder Markus?
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, man sieht an Markus ein relativ gutes Beispiel. Du sprichst von positiven Nachrichten. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel an, für wen das hier positiv ist, für wen nicht. Im Ernst, also es ist ja eh eigentlich gefühlt nur noch Scheininsolvenz gewesen, wenn du überlegst, was der Rot-Weiß Erfurt so ein bisschen alles gemacht hat, verpflichtet hat. Auch wenn das vielleicht manche anders sehen, aber manche Spieler kann man sich nicht anders erklären. Nichtsdestotrotz, Glückwunsch nach Erfurt. Und ich hoffe, ich werde nie wieder irgendwas von wegen, wir sind eine arme kleine Maus, die sich nichts leisten kann, wir sind mitten in der Insolvenz. Ich hoffe, ich werde solche Aussagen niemals wieder lesen müssen. Dankeschön.
Nee, das Thema Insolvenz haben wir jetzt mit was anderem getauscht, aber da kommen wir später drauf. Also es ist nicht so, dass, sagen wir mal, Aussagen, die einen durchaus mal an den Kopf greifen lassen können, jetzt nicht mehr aus der Thüringer Landeshauptstadt kommt. Aber bevor wir dahin kommen, gehen wir doch mal ein ganzes Stück zurück und gehen an den vergangenen Dienstag und zurück zum 12. Spieltag, bevor wir dann auf den 15. vom Wochenende kommen. Und da gab es eine Nachholpartie zwischen der VSG Altklinike und dem Chemnitzer FC. Diese wurde, ich habe das ganz zufällig, während das Spiel schon lief, mitbekommen, auf YouTube kostenlos übertragen von Tag 24. Also es gibt mal wieder, man kennt das ja immer wieder, unangekündigte Überraschungen, mal wieder einen neuen Weg, die Regionalliga Nordost zu verfolgen. Also die haben sich auch nur eine Sublizenz von Ostsport gekauft. Heiko Malwitz hat das Spiel kommentiert und es war eben noch ein Tag 24-Logo da in der Ecke. Und zu bestaunen gab es dann einen 2:1 Erfolg für die Berliner über den Chemnitzer FC, obwohl die Chemnitzer zur Pause durch Tobias Müller führten, waren es dann Anthony Rotschen in Minute 74 und Robert Desiel Jr. in der Nachspielzeit zum Sieg für die Mannschaft, die auch da ihren neuen Trainer zum ersten Mal hatte. Die Zeit von Thorsten Matuschka war dann ja schon wieder vorbei, wie bereits in der letzten Folge angesprochen. Aber da war es dann auch das erste Pflichtspiel, das erste Ligaspiel für Murat Salah, der zumindest erstmal bis Januar VSG-Trainer ist, denn da gibt es auch noch so ein paar Diskussionen mit der Trainerlizenz. Aber jetzt erstmal zum Sportlichen, Luca.
Ja, das Sportliche, die Partie ist ja schon ein bisschen alt. Nichtsdestotrotz, also wir reden hier über einen völlig verdienten, wenn auch sehr späten VSG-Sieg, der so völlig in Ordnung geht. Also was da an Chancen verballert wurden, ist ehrlicherweise, das geht so ein bisschen auf keine Kuhhaut. Also klar, es ist früh oder relativ früh der CFC, der in Führung geht, eben durch Tobias Müller, nachdem Ampadu da relativ cool bleibt und auf eben jenen rübersteckt, macht er gut. Der steht zum 1-0 ein und danach Also die Faust geht. Also das ist ein verschossener Elfmeter von Gergi, der unstrittig in der Entstehung ist. Wunsch haut da Sezer komplett um. Dann ist es Sezer nach dem Gorgia-Abpraller mit einer hundertprozentigen, wo Wunsch auch überragend hält, muss man auch absolut dazugeben. Sezer wieder an der, scheitert wieder an Wunsch. Gergi aus der Distanz rüber und so weiter. Also absolute Chancenbucher der VSG, ehe sie dann eben in Form von Anthony Rotschen sowie Desi Junior, der ein überragendes Tor macht, also wirklich wunderschön anzusehen, das 1 hat das 2-1 markiert, so bleiben die 3 Punkte in Berlin und das geht aus meiner Sicht völlig.
Ja, Robert Desiel Junior, die Bayern-Leihgabe, wie da ja auch ganz groß getönt wurde, ausgebildet auch von Real Madrid, also und das als US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln, hat eine interessante Vita hinter sich und dann jetzt von der U19 der Bayern ausgeliehen zur VSG Altklinike, aber wir wissen jetzt, also Harry Kane ist nicht der einzig englischsprachige Spieler, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, der Traumtore aus der Distanz erzielen kann. Da gibt es also auch noch einen Mann in der Champions League des Ostens, der dafür in der Lage ist, war sein erstes Tor und Murat Salah im ersten Spiel 2-1 gewonnen und bei beiden Treffern die Joker eingewechselt, die Tore dann markiert haben. Das ist doch ein Auftakt nach Maß für den Mann, der von CFC Hertha 06 aus Charlottenburg kam. Und dann würde ich aber sagen, die Partie ist hier jetzt doch ein Stück her. Beide haben am Wochenende nochmal gespielt und dementsprechend schauen wir mal auf den 15. Spieltag vom Wochenende. Nochmal der Vollständigkeit halber. Hansa Rostock 2 und der FSV Luckenwalde hatten bereits am 14. Oktober ihre Partie dieses Spieltags absolviert in einer Pokalpause. Hatten sie das Ganze gemacht. Rostock 2 hatte die Partie mit 1-0 gewonnen. Also nicht, dass ihr die beiden jetzt in dieser Folge vermisst. Und dann springen wir doch direkt mal in den Freitag rein mit einem Duell zweier Mannschaften, die, ja, man kann schon sagen, über den Erwartungen performt haben im Verlaufe der bisherigen Saison, nämlich dem ZFC Meuselwitz und dem FC Eilenburg. Die trafen am Freitagabend aufeinander und der Aufsteiger aus Sachsen mit dem Sieg 1-0 hieß es am Ende. Der erste Auswärtssieg für Eilenburg. Christopher Bibaku in Minute 34 mit dem Tor des Tages zu einem Sieg, der, Luca, in meinen Augen auch so in Ordnung geht.
Komplett. Also Meuselwitz überraschend schwach. Der Trainer des ZFC, Jörg-Martin Leopold, stellt sich im Nachgang, das muss man sagen, das rechne ich mir auch hoch an, auch zum Interview hin und sagt auch selber, dass er das vielleicht auch einfach selbst falsch eingestellt hat, die Mannschaft, die falsche Taktik vorgegeben hat. Das sieht man so selten. Respekt, Hut ab. Nichtsdestotrotz, die Eilenburger Leistung war überragend, aber sehr, sehr stark. Und man kann durchaus sagen, dass sie das Spiel gemacht haben. Da gibt es gute Chancen von Bibaku, von Kretzer. Sedlak ist immer wieder da, ehe dann eine Rühlemann-Ecke in den Strafraum kommt und Bibaku per Kopf das 1-0 markiert, was auch am Ende der Endstand ist. Eben Jena Bibaku hat da nochmal eine riesen Chance gehabt, wartet da aber zu lang. Kadric kann da das Tor verhindern. Und so ist es das Spiel eigentlich relativ schnell erzählt. Der FCE aus Eilenburg deutlich besser. Meuselwitz nur mit ein paar Annäherungen. Trübenbach ist es da zum Beispiel mal, der aus der Distanz übers Tor schießt. So bleibt es beim 1-0, was man erwähnen muss, und deswegen würde ich auch von einem sehr teuer erkauften Sieg sprechen, ist eben, dass Naumann in einer Szene mit Schoschi kurz vor Ende zusammenprallt. Naumann ist da alter aus dem Tor raus, um einen Ball abzufangen. Schoschi, er prallt zusammen. Scheinbar ist es ein Schlüsselbeinbruch. Gute Besserung. Der Trainer vom FCE, Sascha Prüfer, stellt sich nach der Partie dann auch hin und sagt eben auch, dass es eine mittelschwere Katastrophe für sie sei, nicht wegen dem Sportlichen, denn ihr Ersatztorhüter, jetzt weiter Torhüter, sei genauso gut, laut eigener Aussage. Es geht eher ums Menschliche, was da extrem abhanden kommt. Gute Besserung an Naumann und der Punkte gehen für Eilenburg. mit.
Ich denke auch, dass das ein schwerer Schlag ist für Eilenburg. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich vermute mal, dass wir Andreas Naumann dann erst im neuen Jahr wieder auf dem Feld sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das innerhalb von 3 Wochen gerade bei einem Torwart so verheilt, dass er da wieder spielen kann. Vielleicht ganz gut noch Glück im Unglück für Eilenburg, dass dann die Winterpause nicht mehr so lang weg ist, in der er sich dann erholen kann und er da jetzt nicht noch mehr Spiele verpasst. Aber er war bisher in den allermeisten Spielen der beste Mann auf dem Feld. Bei Eilenburg sowieso, meistens wirklich auch von beiden Mannschaften. Sicherlich, vielleicht auch trotzdem, also bei mir, man kann sich ja schon mal Gedanken machen Richtung 11 der Hinrunde, durchaus jemand, den ich da im Kopf hatte. Und ja, bitter für Eilenburg, bitter für Naumann, was der Ersatzkeeper sportlich drauf hat, werden wir sehen. Und ich glaube, Markus, du siehst das nicht anders. Ist ein super Torwart und das wird einem Bock wehtun.
Ja, es war auch einer meiner ersten Gedanken, ob das jetzt einen eventuellen Case für den Torhüter der Hinrunde zerstören könnte, weil er jetzt nicht mehr spielen kann, erstmal. Und dann auch, als ich gelesen habe, dass es vielleicht ein Schlüsselbeinbruch ist, da bist du ja schon so 2 bis 3 Monate raus. Also ich denke mal, wir werden ihn erst so im Februar wiedersehen. Und bei solchen Verletzungen, was denn?
2 bis 3 Monate und Februar. Ja, okay,
Ja.
ich habe mich verrechnet. Oder beziehungsweise irgendwie habe ich gerade Februar und mit April verwechselt. Es ist spät.
Naja,
So,
sagen wir
was?
mal ungefähr, also wenn er wirklich, ja, muss man sehen, wann er wieder zurückkommt, das wird auf jeden Fall erst nächstes Jahr sein und dann auch, wie er im Kopf dann, wie weit er da im Kopf ist und die Verletzung wirklich aus dem Kopf raus hat, ob er da wirklich auch immer so springt und hechtet, um jeden Ball zu kriegen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Es ist auf jeden Fall für Eilenburg gut, dass sie dieses Spiel trotzdem gewonnen haben, weil ohne Andreas Naumann, der wahrscheinlich auch der Leader ist, sozusagen, der beste Spieler in Eilenburgs Reihen ist, ohne den wird es jetzt erstmal schwer, weiterhin Punkte zu sammeln in diesem Kalenderjahr noch. Und der Sieg war dahingehend halt vor allem wichtig, dass sie noch ein bisschen Polster aufbauen konnten nach ganz, ganz unten.
Genau, also der Ersatzkeeper Jannik Harmens hat in der vergangenen Saison 6 Oberligaspiele gemacht, dabei auch 6 Gegentore bekommen, aber immer mal wieder so vereinzelt drin gewesen. Also klingt schon eher so, als dass der Naumann auch da mal ausgefallen ist. Und ihr beide werdet den Mann ja wahrscheinlich unterstützen, denn von 2000 bis 2016 war er in der Jugend von Energie Cottbus. Dann hat er sich in Leipzig für 3 Jahre probiert und anschließend war er dann 3 weitere Jahre in der Jugend von Carl Zeiss Jena. Also da können auch dann jetzt also eure Vereine mal zeigen, inwieweit sie denn Spieler ausbilden können.
Ja, ich glaube, Markus macht es relativ gut, er bleibt einfach still. Ja, also, dass sowohl Jena als auch Energie regelmäßig irgendwelche Spiele hervorbringen, ist ja nichts Neues, deswegen schauen wir mal, wie er sich schlägt. Ich wünsche logischerweise nur das Beste. Eilenburg ist ja nun wirklich kein unsympathischer Verein im Großen und Ganzen.
Ja, genau. Da können wir ja mal schauen, ob da auch das Front Office der Eilenburger einen Fuchs in sich hatte und da einen guten Ersatztorwart verpflichtet hat. Ein Fuchs auf der Trainerbank hat auf jeden Fall unser Tabellenführer, der Greifswalder FC, und die waren parallel zu Gast beim FSV Zwickau. Und da gab es ein Spiel, mit dem die wenigsten so gerechnet hatten. Ja, ich weiß, Markus hat dieses Ergebnis bei Kicktipp gehabt. Ich habe mich noch gefragt, was ist da los? Er hat gesagt, das Spiel geht 2-2 aus. Es ging 2-2 aus, aber was das
Ich
für
glaube, ich
mich.
hatte 1-1. Echte Meinung.
Okay, dann
Unentschieden.
jetzt, ja, du hattest ein
Unentschieden.
Unentschieden. Das passt ja erstmal. Trotz allem, ich glaube, 2 Dinge, womit auch Markus nicht gerechnet hätte. Erstens mal, dass dieses Unentschieden für Greifswald vom spielerischen her sehr schmeichelhaft war. Und dass, wenn man sich das Ganze, die tabellarischen Implikationen anguckt, das Unentschieden für den Tabellenprimus Greifswald eigentlich noch besser war als für den Tabellenletzten Zwickau, die durch dieses Unentschieden auf den letzten Platz gerückt sind.
Ja, das hätte ich auch so nicht erwartet, weil wirklich alle ja ein bisschen geschwächelt haben, die unten drin stehen, und alle, die unten drin stehen, gepunktet haben eigentlich, oder so ziemlich alle. Aber Zwickau hatte ja auch nun mal den Vorteil in der Partie, dass Greifswald halt eine rote Karte gesehen hat, eine sehr dumme rote bzw. gelb-rote Karte in der 30. Minute, als Brandt da, ich glaube Martens war es, komplett abräumend, auf ihn zurennt. Es gab ein Foulspiel mit ein paar Diskussionen von einem, oder vermeintliches Foulspiel, als ein Zwickauer auf dem Greifswalder nochmal so ein bisschen einspricht, dann kommt es zu einer kleinen Rudelbildung und ja, mit einmal kommt da Brandt angestürmt, der Martens komplett, ja, Body slammt, wegcheckt. Und dann der für die gelb-rote Karte sieht direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Also richtig dumme Aktion, da stand es noch 0:0. Ja, aber trotzdem war Greifswald generell in der ersten Halbzeit besser. Davor auch, danach noch die Minuten. Und sie machen dann ja auch kurz drauf durch Kocher das 1:0. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum sich dann Zwickau so angestellt hat. Aber gerade in der zweiten Halbzeit sind sie ja die viel bessere Mannschaft gewesen, konnten das auch einigermaßen ausspielen, dass sie einer mehr waren, aber sie haben einfach das Tor nicht getroffen, bis natürlich Zimmermann mal wieder seinen Treffer erzielt, nach einer schönen Flanke, schöner Kopfball zum 1:1 der 76. Minute. Und dann haben sie weiterhin Gelegenheiten, aber Greifswald setzt sich da einfach wieder durch auf der linken Seite. Da kommt ein Flachpass rein auf Vogt in der 87. Minute, der nur das Bein aus sehr kurzer Entfernung, ja, hinhalten muss und so ein 2:1 einschiebt. Und keiner weiß eigentlich, wie das so richtig passieren kann, bevor in der Nachspielzeit wirklich nochmal ein Ping-Pong-Tor entsteht und Zwickau noch zum viel umjubelten 2:2 ausgleichen kann. Trotzdem, zwei Dinge bleiben dann natürlich hängen. Die Probleme bei Zwickau, so schön das Unentschieden jetzt war, sind immer noch hausgemacht. Da hat sich trotz des Siegs in Auerbach nicht viel geändert. Gerade offensiv, also die Chancenverwertung, muss da viel besser werden. Es war ein besseres Spiel, was so die ganzen Anlagen waren bei Zwickau, aber halt auch geschuldet, dass sie einer mehr waren. Andererseits Greifswald, also das war wirklich sehr effizient, effektiv, effizient. Effektiv. Jonas wird mich schon verbessern. Was sie da gerade nach vorne gespielt haben und dass sie dann auch wirklich cool geblieben sind und sich ihrer, in dem Fall, muss man ja sagen, Underdog-Rolle in dem Spiel selbst dann angenommen haben, dass sie einer weniger waren, aber trotzdem mich aufgesteckt haben und wirklich auch versucht haben, noch einigermaßen nach vorne zu spielen, auch wenn es kein Halleluja-Fußball wurde. Das sind so ein paar Sachen, die ich da mitgenommen habe.
Ja, ich kann dir da auch in erster Linie erstmal nur beipflichten. Zwickau sollte die Partie vom Spielverlauf eigentlich gewinnen, aber das ist dann auch der oft zitiert im Stile einer Spitzenmannschaft, dass Greifswald da trotzdem dann was mitnimmt. Und personell gab es natürlich dann für Greifswald auch gleich doppelt bittere Nachrichten. Einmal der Platzverweis gegen Niklas Brandt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ostsport spricht von Gelbrot, der Kicker schreibt Glattrot. Ich weiß es nicht zu 100%. Die Aktion, wie ihn umgestoßen hat, war so dämlich, da kann es auch Glattrot geben, auch wenn er vorher schon Gelb hatte. Also abwarten, was da kommt. Und dazu hat sich auch noch David Vogt, der Torschütze, zum 2:1 die fünfte gelbe Karte abgeholt. Das heißt, beide werden definitiv am Wochenende beim auch nicht so einfachen Spiel gegen die VSG Erdklinike fehlen. Das könnte dann natürlich da noch schwierig werden. Und für Luca vielleicht noch ein paar Nachrichten, die ihm nicht so gut gefallen. Manasseh Eschel wurde erst in Spielminute 88 überhaupt eingewechselt.
Scheiße hier laufen.
Also, da gab es mal so eine kurze Phase, als dein Take ganz, ja, vielversprechend hätte sein können, aber das sieht jetzt auch schon irgendwie nicht mehr so aus.
Ja, wir haben noch 19 Spieltage zu gehen. Und mein Take ist jetzt schon mal 50 Mal besser als dein Justin Eilers Scheißtrick. Also ich will mir nichts sorgen, aber Euler, ich wäre hier so klein mit Hut. So klein mit Hut. Ah, Dankeschön.
Immer wenn du in
Ja,
ein
das denke ich
komisches
mir.
Bayerisch
Das wollte
abrutschst,
ich auch
weiß
gerade
ich, dass es
sagen.
unangenehm wird.
Da kann ich irgendwelche Takes noch und nöcher bringen. Wenigstens rede ich nicht bayerisch.
Du bist. Ach komm, nee, komm, ich sag gar nichts mehr. Machen wir weiter. Das ist hier, das eskaliert schon wieder. Komm, weiter.
Ja, ich glaube, dann gehen wir direkt mal zum nächsten Spiel, wenn wir schon bei Überraschungen sind. Also, falls euch ein bayerisch sprechender Luca schon überraschend genug war. Dann gab es da noch viel überraschendere Dinge, denn der Berliner AK hat ein Spiel gewonnen und dabei drei Tore geschossen. Und das auch noch gegen den SV Babelsberg. 3:2 hieß es am Ende. Daniel Frahn in der 14. Minute mit dem Tor zum 1:0, über das wir sicherlich reden müssen. Der Ausgleich kam von Marcel Bremer kurz vor der Pause, Minute 43. Cihan Uca mit dem 2:1 in der 61. Spielminute. Dann war es wieder Fran mit dem Ausgleich in der 65. Aber Babelsberg bekam kurz vor Schluss die kalte Dusche in Minute 88. Was umfummeln. Osave mit dem 3:2 Endstand für den BRK, die ja zuvor auch zu Hause den BFC aus dem Landespokal genommen haben. Sind die jetzt angekommen in dieser Saison, Luca?
Der BRK, das ist eine relativ gute Frage. Ich kann es dir auch nicht ganz sagen. Sie sind auf jeden Fall überraschend als Sieger herausgegangen. Also wirklich wie, ja, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Weil Babelsberg jetzt nicht so schlecht war. Du sagst, wir müssen über das 1-0 reden und ich gebe dir da durchaus recht, denn das 1-0 fällt dadurch, dass es einen indirekten Freistoß für den SV Babelsberg gab im Strafraum des Berliner AKs, die sich daraufhin allesamt auf der Linie versammelten. Fran macht es halt, wie er es machen muss, schweißt das Ding oben rein. Viel wichtiger, der indirekte Freistoß kam zustande. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wer es war. Vielleicht warst du es, Klemme. Dadurch, dass ein Spieler des BRK laut Schiedsrichter den Ball in die Arme des Torhüters so ja, zurückgepasst hätte, ehrlicherweise. Also, weiß nicht. Weißt du, wer es war?
Es war im Wondo.
Danke.
Und es war für mich einfach kein Rückpass.
Nee, es war völliger Schwachsinn. Also es war völliger Bullshit. Aber gut, Schiedsrichterleistungen und die Regionalliga Nordost, das ist eh immer so ein never-ending Story. Klar muss man auch sagen, die negativen Dinge fallen immer mehr auf als die positiven. Nichtsdestotrotz, schwierig, schwierig. Aber so fällst du mal 1-0. Ich gehe da ehrlicherweise, wie gesagt, mit der Entscheidung auch überhaupt nicht mit. Ich finde das völlig schwachsinnig. Nichtsdestotrotz, jetzt steht es 1-0 für Babelsberg. Und das auch bis kurz vor der Halbzeit, ehe in der 43. Minute eben jener Bremer nach einer Yamada-Flanke und ich sag mal mehreren Kopfbällen von Babelsberg, nämlich in Persona Sitan und Steinborn, Bremer an den Ball kommt, sich umdreht und zum 1-1 einschießt, Klasse dabei einfach keine Chance lässt, der allgemein bei den Gegentoren nicht viel machen konnte, also auf dessen Kappe geht's nicht. Ich glaube, wir haben später ein Tor noch bei einer anderen Partie. Da bin ich mal gespannt, was wir da zu möglichen Torwartfehlern sagen. Nun gut. So geht's in die Pause mit 1:1. Ehe dann in der 61. Minute Uca dann eben das 2:1 machst. Vorher ist es noch Zwick, der stark gegen Polasch pariert. Ehe dann Uca nach einer sehr, sehr schönen Vorbearbeit von Rogero, der sich da sehr, sehr schön durchdribbelt, durchtankt. Trifft zum 2:1. Klatte ist da zwar noch mit dem Fuß dran, aber kann dann nicht mehr wirklich den Ball davon abhalten, ins Tor reinzugehen. So ist es nun mal, ehe wir dann auch schon 4 Minuten später zum nächsten Tor kommen. Auch hier wieder Daniel Frahn, der langsam wieder in Fahrt kommt. Da ist es nämlich ein wunderschöner Pass von Sitan in den Lauf von Daniel Frahn, der eiskalt bleibt vor Zwick und zum 2:2 einnetzt. In Folge Babelsberg auch wieder mit einer gar nicht mal so schlechten Chance. Chakmak Freistoß auf Zeiger. Der haut den Ball aber ehrlicherweise gnadenlos vorbei. Da war mehr drin. Und es kommt, wie es kommen musste, Osave. Ich glaube, es waren wirklich nur ganz, ganz wenige Momente. Ich glaube, er war irgendwie 11 Minuten auf dem Platz. Und macht in diesen 11 Minuten dann eben auch in der 88. Minute das 3:2. Für den BHK nach dem Pilgerpass von der Strafraumgrenze. Auch hier wieder Klatte ohne Chance. So geht es 3:2 aus. Viele Tore sind gefallen. Der BHK geht, ich würde sagen, ein Stück weit glücklich aus dieser Partie mit 3 Punkten raus. Nichtsdestotrotz, von Babelsberg war das auch irgendwo dann zu wenig. Sitan sagt auch im Nachgang, dass das ein absolutes Scheißgefühl ist. Und dass er dann erstmal 2 Minuten auf dem Platz stand, um das Ergebnis zu verarbeiten, weil er es einmal nicht gereiht hat, wie das hier passieren konnte. Gerade weil die Gegentore so blöd gefallen sind. Das war mein Wort zum Sonntag.
Ja, und das alles noch mit einem mehr oder weniger geschenkten Treffer. Also ich weiß nicht wirklich, wie man da auf die Idee kommt, indirekten Freistoß zu geben. Ich glaube, wir kommen gleich noch zu einem Spiel, wo der Schiedsrichter noch mehr negativ im Fokus stehen wird. Aber das war schon etwas eine absurde Szene. Und ja, der BRK belohnt sich dann irgendwo auch, weil sie clever sind, phasenweise ja auch gut mitspielen. Das Babelsberg, der natürlich irgendwo ein Übergewicht hat, klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich das Spiel anguckt und sagt, Babelsberg muss das eigentlich mit 4 Toren Vorsprung gewinnen. Das überhaupt nicht. Also, BRK hat sich da gut gesteigert. Und war, denke ich, ein sehr überraschender Sieg, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Aber das ist auch wieder so, Babelsberg, da krallen sie sich mal irgendwo fest oben und dann passiert sowas. Und das ist eben jetzt auch das Bittere für Zwickau, dass dann eben, da holt man selbst den Punkt, Eilenburg gewinnt. Der BRK gewinnt und technisch gesehen an diesem Spieltag hat ja auch Rostock 2 gewonnen, wenn auch eben schon vor 6 Wochen. Während Babelsberg die Chance gehabt hätte, gleichzuziehen mit Greifswald, was Punkte angeht, und dann beim bis dato Schlusslicht verliert, das ist dann sehr bitter. Aber gut, jetzt ist es nicht mehr zu ändern aus Sicht der Potsdamer. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren oder ob jetzt vielleicht das wieder so ein Anlass ist für so eine Negativspirale, wie sie sie auch in der vergangenen Saison ungefähr zu dem Zeitpunkt hatten.
Ich
Eine, ja?
wollte noch kurz sagen, ich hatte ja mit Jonas letzte Woche schon das Thema und dass wir aber auch, also dass wir auch beide gesagt haben, der BHK war in den letzten Wochen ausgenommen vom Greifswald-Spiel schon viel, viel besser. Und das ist jetzt vielleicht, es war für mich auch überraschend, dass sie es gewonnen haben, dass sie da durchaus punkten können, das konnte ich mir schon vorstellen. Aber irgendwo, wenn man dann so drüber nachdenkt, wie sich der BHK auch in den letzten Wochen präsentiert hat und wie oft wir auch bei Babelsberg darüber geredet haben, wie schlecht sie auch teilweise spielen. Zwar gewinnen, aber auch wirklich nicht gut spielen, war es dann doch irgendwo nur Entwicklung, wo ich dann schon sage, ja, es ist schon überraschend, aber jetzt auch nicht so, dass es mich wirklich komplett vom Hocker haut und ich sage, wie konnte das denn passieren? Jetzt mal ganz, ich sag mal, dahingestellt, wie der Spielverlauf war oder sollte ich jetzt einfach nur aufs Ergebnis geguckt, dass das einfach beide Trends auch so ein bisschen bestätigt, in meinen Augen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Habe ich wenig hinzuzufügen zu dem Ganzen. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal von dem Spiel zum nächsten, was dann auch bedeutet, dass wir den Freitag hinter uns lassen und zum Samstag gehen, wo wir dann 3 weitere Spiele hatten. Und da kam es dann zur Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Viktoria Berlin. Und das war eine Partie, die erstmal geprägt war von einem weißen Platz und orangenem Ball, denn es hat geschneit in Chemnitz. Der farbige Ball wurde mal ausgepackt zum ersten Mal in dieser Saison. Das Geläuf war schwierig zu spielen, es war rutschig. Und am Ende entstand so ein 2:1-Erfolg für Chemnitz durch 2 Foul-Elfmeter von Dejan Bozic und Leon Dahmer, wo Fatih Badscha nur noch verkürzen konnte. Und der Sieg war, ja, ich würde mal sagen, zum gewissen Grad schmeichelhaft, da wir, ja, ich sag mal, mindestens 2, wenn nicht 3 Elfmetersituationen haben, über die wir hier sprechen müssen in dieser Partie, Markus.
Ganz genau, bei, ja, also bei beiden Elfmetern, oder sagen wir mal so, bei dem ersten Elfmeter von Chemnitz müssen wir drüber reden, weil das ist eine glasklare Fehlentscheidung in meinen Augen.
Ja, ja,
Da
gut,
gibt es
ja.
keinen
Also
Foul.
da ist die Frage, inwieweit müssen wir darüber reden? Weil
Ja,
ich glaube,
okay,
da wird man sich schnell einig.
muss man nur schnell erwähnen, dass es eine glasklare Fehlentscheidung ist, dass es da niemals einen Elfmeter geben darf. Der zweite Elfmeter, den Chemnitz bekommen hat, ist ein Elfmeter. Da liegt ein Foulspiel vor in meinen Augen. Da wird der Chemnitzer Stürmer getroffen, von dem ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe, wer es war. Also, dass
Keller.
es einer war. Bitte?
Stanley Keller.
Keller war es. Und dann gab es ja noch eine Situation für Viktoria Berlin. Also, bevor das beim Stand von 1 zu 0 war, das noch, bevor Chemnitz den zweiten Elfmeter bekommen hat, gibt es ein Handspiel von, ich lass mich lügen, Zickert war es. Zickert rutscht. will grätschen, will den Ball weggrätschen, liegt dann am Boden, kriegt den Ball an den Arm, bleibt dann da liegen, zieht den Arm einmal ganz nah an sich ran und wird dann nochmal am Arm getroffen. Aber allein schon in der ersten Bewegung hat er den Arm noch ausgestreckt, spielt ganz da den Ball mit der Hand. Der Schiedsrichter gibt erst 11 Meter, geht dann zum Linienrichter, der das schlecht oder wahrscheinlich eigentlich gar nicht gesehen hat, weil das alles so vor seinen, ja, von allen möglichen Spielern geblockt wurde. Ja, und dann nimmt er den Elfmeter zurück. Und daraufhin regt sich ja Keskin auch enorm auf, sieht die gelbe Karte, weil er sich so aufregt, gibt danach ein sehr eindrucksvolles Interview, dass er sagt, es ist auch klar irgendwo, dass die Chemnitzer das versuchen, Elfmeter zu kriegen und sowas, aber es kann zum Beispiel nicht sein, dass der Schiedsrichter erst sagt, es gibt den Elfmeter, dann nimmt er ihn wieder zurück, weil das hätten sie ja auch nicht nötig, also Viktoria hätte das nicht nötig, um dann unbedingt da so zurückkommen zu müssen, durch die Hilfe von Schiedsrichtern oder die Nichthilfe, ganz wirr hat er sich da ein bisschen in Rage geredet, aber er war sehr sauer und hat auch gesagt, er wird nie über Schiedsrichter reden, aber das versteht er nicht, wie er da zu dem Linienrichter rennen kann, der das nicht gesehen haben kann, was da bei dem Handspiel, bei dem ganz klaren Handspiel passiert ist oder eben nicht passiert ist. Und puh, also man kann schon fast Skandalspiel nennen oder kleines Skandalspiel, weil Chemnitz bekommt einen Elfmeter, den sie niemals kriegen dürfen. Dann gibt es einen ganz klaren Elfmeter für Viktoria Berlin nicht. Ja gut, der dritte Elfmeter im Spiel oder der, ja, der zweite für Chemnitz, der war einer. Und dann ist es halt Batscher noch, der verkürzen kann. Am Ende passiert dann aber auch nicht mehr sonderlich viel. In der ersten Halbzeit war Viktoria noch die bessere Mannschaft, aber es gab wirklich einen krassen Bruch mit dem ersten Elfmeter, mit dem 1-0 für den CFC. Und von verdient will ich hier nicht reden, weil die Schiedsrichterleistung überschattet eigentlich das ganze Spiel. Neben natürlich dem grausamen Wetter, wodurch jetzt nicht unbedingt ja, der schönste, der erfrischendste Kick entstehen konnte.
Ja, also da bin ich auch erstmal bei dir. Der Sieg ist für Chemnitz schon glücklich und schmeichelhaft, allein aufgrund der Entstehung der Elfmetersituation, wo ich auch sagen muss, bei dem zweiten für Chemnitz, da gibt es natürlich den Kontakt, aber Keller will den auch sehr haben. Ja, das ist schon so ein Fall von, ja, mal gucken, irgendwie werden wir schon wegrutschen auf dem Rasen, vielleicht sieht es danach aus. Gehe ich zwar mit, dass man den auf jeden Fall geben kann, aber. War auch so, wo ich mir dachte, okay, aber da würde ich mal sagen, wenn ich mir mal die Platzbedingungen anschaue, wenn ich mir die Elfmetersituation anschaue, dann hatten wir da dunkle Schneewolken über dem himmelblauen Duell an diesem 16. Spieltag. Und jetzt natürlich die Frage, wer ist jetzt die himmelblaue Nummer 1? Viktoria in der Tabelle immer noch deutlich vorne, aber Chemnitz gewinnt das direkte Duell. Was zählt da jetzt mehr?
Ja, Markus?
Ich wollte nur sagen, das hast du dir jetzt aber wirklich irgendwo rausgezogen, damit wir nochmal über irgendwas reden können zu dem Spiel. Weil es sollte ganz
Sorry.
klar sein, wer die himmelblaue Nummer 1 ist, wenn wir die suchen möchten, was jetzt eigentlich nicht so in meinem Interesse liegt.
Also Kevin, das hast du dir jetzt wirklich aus den tiefsten Tiefen rausgezogen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass es Victoria ist. Also, I don't know. Also klar, wenn du jetzt mal so vielleicht so größentechnisch von den beiden Clubs gehst, dann ist es Chemnitz, aber tabellarisch sportlich ist es definitiv Viktoria.
Ja, da diskutieren wir über himmelblaue Nummer 1 und Nummer 2. Weder Nummer 1 noch Nummer 2 in Thüringen nach dem 15. Spieltag ist der FC Rot-Weiß Erfurt. Denn wir haben ja schon gesagt, es gab die positiven Nachrichten aus Erfurter Sicht. Das Insolvenzverfahren ist beendet. Aber sportlich gibt es da selten positive Nachrichten für die Mannschaft von Fabian Gerber. So auch am Samstagnachmittag, denn man war daheim den ebenfalls stark kriselnden Hertha Bubis mit 0 zu 2 unterlegen. Nader El-Jindawi in der 26. Minute mit einem schönen Freistoßtor zum 1 zu 0 und Gustav Christensen, der Mann, der auch schon 6 Spiele in der laufenden Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga absolviert hat, mit dem 2 zu 0 in der 43. Minute. In einem Spiel, in dem sonst gar nicht so viel los war, auch wenn Malcolm Badou, der Erfurter, in Minute 62 auch noch vorzeitig duschen gehen konnte mit der Ampelkarte.
Ich möchte auch mit zwei positiven Nachrichten beginnen. Das erste ist, Stefan Schmidt ist als Trainer wieder zurück bei Hertha 2. Das ist sehr schön. Wir wissen ja nicht genau, was los ist. Geht uns wahrscheinlich auch an, beziehungsweise los war. Aber schön, dass er wieder da ist. Und die zweite positive Nachricht ist, dass Rot-Weiß Erfurt wieder verloren hat. Sie haben wieder mal einen Platzverweis einchecken müssen. Diesmal war es Malcolm Badou, der eine gelb-rote Karte gesehen hat. Das erste Foul, was die erste gelbe Karte war, war dann auch der Freistoß, den Nader El-Jendoui wirklich schön im Tor versenkt und Jean-Marie Plath eigentlich keine Chance lässt. Sehr ansehnlicher Freistoßtreffer auf jeden Fall. Die zweite gab es dann in der 62. Minute mit einem taktischen Foul auf Höhe der Mittellinie. Aber selbst bei der ersten habe ich von Leuten auch gelesen, da kann man darüber diskutieren, ob es eine glattrote Karte wäre. Fand ich jetzt nicht. Wäre aber witzig gewesen, weil ich glaube, das wäre das dritte Spiel in Folge gewesen, in der Erfurt eine glattrote Karte gesehen hätte. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Tilino Schwarz zweimal, einmal in der Liga, einmal im Pokal, dann das. Zum 2-0 von Christensen. Soll man da wieder die alte Leier auspacken, dass sie jetzt wieder gewinnen können, wenn sie irgendwie Zweitligaspieler zurückholen? Oder also, weiß ich jetzt nicht. Die gewinnen 10 Spiele dann nicht, glaube ich. 10 waren es, glaube ich, bei Hertha 2. Dann holen sie halt wieder einen aus der zweiten Liga zurück und gewinnen plötzlich. Klar, sie spielen dann auch gegen Erfurt das letzten Woche, Monate, wo es sportlich überhaupt nicht läuft, die total verunsichert sind auch, obwohl es positive Neuigkeiten für den Verein noch vor dem Spiel gab. Aber weiß ich jetzt nicht, also mit dem Zweitliga-Kicker, der hat jetzt schon 6 Spiele gemacht und das ist jetzt keiner, der für die zweite Mannschaft gemeldet war und mal Profiluft schnuppern durfte für 2-3 Spielminuten oder so. Der hat da schon ein bisschen mehr gespielt in der zweiten Liga bei Hertha, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Finde ich gar nicht so cool, aber darüber haben wir schon oft genug geredet. Ansonsten, Erfurt war mal wieder erschreckend blass. Wir können auch über Pronischew reden, der auf der Bank saß, nicht mal auf der Bank saß, der nicht mal im Kader war. In einem neuen Kicker-Artikel redet da auch Papa Gerber darüber, dass 2 bis 3 Mentalitätsspieler im Winter kommen sollen. Das bedeutet aber dann eigentlich auch für mich, dass sie Spieler abgeben werden im Winter. Und da wird Pronischew, glaube ich, ein ganz heißes Eisen sein, das da gehandelt werden muss. Und vielleicht auch ein Kai Seidemann, der momentan überhaupt nicht zum Zug kommt. Weiß nicht, ob ihr dazu große Meinung habt. Aber vielleicht kommt es da auch zu einem kleinen Mini-Umbruch im Kader von Rot-Weiß Erfurt. Und sie sind ja angeblich ein Abstiegskampf. Also die Hysterie in der Landeshauptstadt ist mal wieder ausgebrochen, weil entweder sie steigen auf oder sie steigen ab. Was anderes kennen die da, glaube ich, nicht. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Läuft halt scheiße, ja. Richtig beschissen, ja. Aber Abstiegskampf, weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu? Sehe ich jetzt nicht.
Nee, sehe ich auch nicht. Ich würde gerne was zu Pronischew sagen, und zwar, dass das irgendwo mit Ansage war. Denn Pronischew galt schon immer, egal welcher Station, auch hier, bei Energie damals, der galt noch nie als einfacher Charakter. Der Charakter war schon immer schwierig. Das ist einer der Gründe, wieso er damals nicht gehalten wurde. Klar, sportlich hat er eigentlich einen großen Mehrwert, wenn er den einbringen kann. Das Menschliche ist halt schwierig und das scheint auch, denke ich mal, aktuell in Erfurt halt nicht zu passen. Mentalitätsspieler ist er halt einfach wirklich nicht. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, und Seidemann ist halt auch die Frage. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt nach seinem Anspruch ist, nach der letzten Saison jetzt beim RWE einfach überhaupt nicht zum Zug zu kommen. Auch da wird man wahrscheinlich mal abgeben, nachdenken müssen. Die andere Frage ist halt aber auch irgendwo, also wie gibst du die halt ab? Löst du den Vertrag auf? Verkaufst du die? Was ich nicht glaube, weil wieso sollte man? Also da bin ich mal gespannt, wie man sich das vorstellt oder wie das ablaufen wird.
Gut, im Endeffekt, wenn jemand anderes da den Spieler haben will, kann das ja auch ohne Ablöse gehen.
Ja, klar. Deswegen sage ich ja, löst du den Vertrag auf, tust du es nicht. Also keine Ahnung, irgendwie wirst du die bestimmt los, weil das sind, wie gesagt, beides Spieler mit einer sportlichen Qualität. Die Frage ist halt nur, ob du es willst.
Aber
also gerade bei Pronischew.
Ja, um jetzt ja auch nochmal auf das Thema Abstiegskampf einzugehen. Also Markus, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass du hier vom Thema Hysterie sprichst. Rot-Weiß Erfurt hat jetzt auf den sicheren Abstiegsplatz noch 10 Punkte Vorsprung. Allerdings auf den 15. Platz, der ja theoretisch auch ein Abstiegsplatz sein kann, sind es nur noch 5 Punkte. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass ja dann die drei Drittligisten aus dem RLNO-Gebiet absteigen müssten und der 19., der dann ja de facto ist, die zweite Mannschaft des SC Freiburg, nach der Niederlage von Dresden gegen Regensburg nur 25 Punkte Rückstand auf Dresden hat, halte ich das für ein absolut realistisches Szenario und der Baum brennt da. Können quasi eigentlich schon für die Thüringen-Liga planen, so wie das gerade läuft. Badou hat es gesagt, Gerber hat es gesagt, weil ja viele Mannschaften, die in so einer Situation sind, dann absteigen. Und ja, also für mich eigentlich schon entschieden, dass die Mannschaft keine Chance mehr hat, die Klasse zu halten. Weil es ist ja auch ein armer Verein. Es ist nicht so, dass da ein ehemaliger US-Nationalspieler spielt oder jetzt auch aktive Nationalspieler ihrer Länder. Also das wäre ein sportliches Wunder, wenn es dieser kleine Malocher-Verein schafft, am Ende sich nächstes Jahr wieder für die Liga zu qualifizieren.
Bevor es irgendwelche Herzinfarkte gibt und es irgendwie nicht gerallt haben sollte, weil, keine Ahnung, das war gerade Sarkasmus.
Clemmer nee, meint das nicht kein ernst. Der meint das ernst.
Clemmer meint das, also Clemmer ist zwar sehr ernst. Auf den Kopf gefallen, aber das meint er nicht ernst.
Der meint das
Dankeschön.
Ernst. Der meint das
bevor
ernst.
Das, bevor, das nehmen doch Leute wirklich ernst, ja? Und dann kommt Clemmer, die finden Clemmer.
Meinst du?
Also, Entschuldigung mal, das ist hier heute Folge 66. Ich habe ab und zu mal ein paar verpasst, aber ich habe wahrscheinlich in mindestens 50 Folgen hier irgendwelchen geistigen Dünnpfiff und schlechte Wortspiele rausgefeuert.
Ja, aber du hast doch nie so eine Beerdigungsrede gehalten, hier gerade wie auf den FC Rot-Weiß Erfurt. Du hast nur Leute in die Insolvenz gewünscht, aber sonst nicht.
Mit 66 Folgen fängt das Podcasten an.
Och, nee, Mann. Ich dachte, das mit Lars Fuchs war vorhin schon schlimm.
Sei froh, dass ich nicht gesungen habe.
Oh,
aber vielleicht können wir ja bei
nee.
Dem Abgesang auf Rot-Weiß Erfurt singen.
Ja,
das passt ja schon. Aber gut, nee, war jetzt kein guter Auftritt von Erfurt in der Partie. Und ich denke, man wird sich aber wieder fangen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es kann sehr schwierig sein, Spiele zu 11 zu beenden. Also, liebe Erfurter, das werdet ihr auch irgendwann wieder schaffen. Und ja, die werden sich fangen. Sie werden sicherlich dann, aber das wollten sie ja offiziell auch nicht oben mitspielen in dieser Saison. Sie werden sich irgendwo fangen. Ich denke auch, dass sie am Ende noch gute Chancen haben, einstellig zu stehen. Das Einzige, was wehtun könnte, Markus, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, wie groß war zwischendurch der Erfurter Vorsprung auf Jena?
Da muss ich jetzt noch kurz, also am 7. Spieltag waren es 8 Punkte. Ich klicke mal kurz durch. 9 Punkte am 8. Mein Gott. Ja, 9 Punkte am 9. Spieltag. Am 10. hat es langsam aufgehört, oder? Am 10. waren es dann schon noch 7. Also am 9. Spieltag waren es 9 Punkte.
Ja, und am 5. Spieltag waren es 11.
Echt? Waren es so viele? Ja, und jener hat ein Spiel weniger als die. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon kurz, weil darüber werde ich ja nachher noch ein bisschen reden können, vielleicht kurz. Ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen vor ein paar Wochen. Ich habe es auf jeden Fall mit Jonas letzte Woche so ein bisschen scherzhaft besprochen. Das Umfeld in Erfurt ist schon ziemlich, also zum Teil ziemlich angefressen, auch was Gerber betrifft. Und da meine ich jetzt nicht Don Gerber damit, da meine ich den Trainer. Können wir uns irgendein Szenario ausmalen? Jetzt sind noch 3 Spiele bis zum Winter, bis das Kalenderjahr abgehakt ist. Der erste Spieltag von der Rückrunde wird ja auch noch in diesem Kalenderjahr gespielt. Sagen wir mal, Erfurt spielt jetzt alle 3 Spiele und holt da 3 Punkte. Haben die dann Fabian Gerber nicht mehr als Trainer?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein eigener Vater den rauswirft. Ich kann
mir
das nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber
niemals,
das Umfeld...
Das ist, du kannst deinen eigenen Sohn nicht vor die Tür stellen.
Ja, aber was ich so mitkriege, dass da schon sehr viele sehr zittrig sind und auch sagen, ey Franz, dein dummes Mittelfeldgelaber hat die Mannschaft von einem Titelaspiranten, der nach 5, 6, 7, 8 Spieltagen wirklich oben mitgespielt hat, jetzt zu einer grauen Maus der Liga gemacht.
Ja, also ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass der eigene Vater den Sohn kündigt, aber es wäre schon lustig. Andererseits muss ich auch sagen, ob das der richtige Schritt wäre. Weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht.
Also ich
Fabian Gerber hat letzte Saison meiner Meinung nach absolut gezeigt, was der Mann kann. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das wäre so ein Schiefer-Ding. Das ist genauso, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also Das wäre für mich ein Fehler. Und ich sehe auch aktuell auf dem Markt keinen besseren.
Also wenn er gehen würde, würden sie natürlich sagen, er tritt zurück. Und das würde ja auch so nach vorne. Das würde dann so
raus. Ja, natürlich, also natürlich müsste er
nicht
offiziell
sagen,
zurücktreten.
Rot-Weiß Erfurt entlässt Fabian Gerber, dann würde er ja selbst zurücktreten. Selbst wenn, ich fände es auch nicht schlau, aber mittlerweile ist er halt schon so ein bisschen, er ist sehr defensiv in seinen Interviews auch. Und man merkt, dass er sehr, sehr angespannt ist. Ist ja auch klar, die Situation ist scheiße in Erfurt. Puh, weiß ich nicht.
Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich kann mir vorstellen, dass er zumindest zum Saisonende dann sagt, egal wie die Saison ausgeht, ich gehe.
Ich glaube, aber ich könnte mir sogar vorstellen, sollte das passieren, dass es einen gemeinsamen Gerber-Rückzug gibt.
Aber das wäre wirklich dann der Sargnagel für Erfurt, wenn Franz
Gerber. Ich würde sagen, das wäre auch der finanzielle Ruin wahrscheinlich, denke ich mal.
Ja, das wäre der finanzielle Kollaps wahrscheinlich, wenn der Investor weg ist. Mäzen, Sponsor.
Markus ist schon wieder heute. Schon wieder ganz interessant. Man nur freudsche Versprecher, man kennt's doch.
Ja.
Ja, aber also ich halte ihn halt auch für einen guten Trainer, der ein gutes Netzwerk hat. Das kommt, glaube ich, auch dazu. Also, ich glaube nicht, dass sie ihn adäquat ersetzen könnten.
Niemals.
Von daher, also würde ich so oder so scharf kritisieren, wenn das passieren sollte. Wenn wir schon beim Thema scharf kritisieren sind, ich glaube, das wird ein anderer junger Herr in unserer Runde hier jetzt gleich auch tun mit seiner Lieblingsmannschaft, vielleicht auch mit dem Schiedsrichter. Schauen wir mal. Denn der FC Energie Cottbus war am Samstagnachmittag gefordert gegen den BFC Dynamo und damit 0:1 unterlegen. Rufat Dadaschow in der 63. Minute mit dem Tor des Tages für den BFC in einem Spiel, das auf und neben dem Platz eine Vielzahl von Emotionen in sich hatte. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken.
Ja, es wird ein Spiel, das ist einfach schon wieder von vorne bis hinten scheiße für mich. Aber nur gut, also wir fangen mal, sage ich mal, seicht und leicht an. Es ist relativ früh, der BFC, der sehr stark auffällt. Sehr stark auffällt, aber nicht im spielerischen Sinne, sondern im Sinne des Gästeblocks. Denn schon nach 8 Minuten muss das Spiel unterbrochen werden. Beide Mannschaften sind in die Kabine gegangen, nachdem auch Schlichtungsversuche der BFC-Mannschaft nicht geholfen haben. Doch, was ist eigentlich passiert? Manch einer erinnert sich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast genauer darauf eingegangen sind damals, dass als die BFC-Ultras sich damals aufgelöst haben durch Fahnenklau und so weiter. Ich weiß nicht, haben wir das damals ein bisschen haben wir das damals thematisiert gehabt, Klemme?
Ich sag mal, wir sind da mit einer vorsichtigen Distanz, haben wir das Thema angesprochen.
Genau, weil wir wollen ja auch noch leben. So, Thema auch noch leben. Nachdem die späte Rache oder die Rache in Anführungsstrichen, letztes Jahr noch nicht passiert ist, kam sie vielleicht jetzt, wer weiß, keine Ahnung. Es ging relativ früh damit los, dass sich Berliner Fans im Gästeblock weiß vermummt haben mit weißen Kutten. Hat irgendwie auch zu ihrer Gesinnung gepasst, aber na gut. Auf jeden Fall hat das dann nicht lange gedauert, bis dann Raketen geflogen sind in Tribünen, die Osttribüne, die Gott sei Dank nicht wirklich gefüllt war, aufs Spielfeld und so weiter, sodass das Spiel in 8 Minuten unterbrochen werden musste. Schiedsrichter Jens Klemm drohte auch mit einem Spielabbruch. Wäre noch eine einzige Rakete oder Pyro geflogen, wäre das Spiel vorbei gewesen. Dies ist aber nicht mehr passiert. Die BFC-Fans konnten sich daraufhin etwas beruhigen. Es wird definitiv wahrscheinlich noch ein Nachspiel haben mit einer hohen Geldstrafe. Ich spreche aus Erfahrung. Guten Tag. Wollen wir mal zum Spielerischen kommen, denn das ist ja eigentlich das Relevante. Dafür sind wir hier und nicht über dumme Menschen zu reden, sagte er und kommen. Wir kommen später noch zum. Ja, egal. Auf jeden Fall ist es der BFC, der das Spiel macht. Das muss man sagen. Energie hat die altbewährte Taktik im, sag ich mal, Spitzenspielen in der bisherigen Saison wieder benutzt. Und zwar hat den Gegner mehr kommen lassen, bisschen mehr dreigestellt auf Konter fixiert. Das ging auch so mehr oder weniger gut. Er ging es gut durch Sebald, weil Suljic mehrfach an eben jenem scheitert. Und dann ist es auch mal kurz. Sag ich mal, da war schon der Torschrei lag schon auf den Lippen. in dem gut gefüllten Stadion der Freundschaft, als Tim Heike frei vorm Tor, vorm leeren Tor, das Ding nur noch einschweißen muss. Macht er nicht. Er schießt zwar aufs Tor, der Ball geht auch aufs Tor, er schießt ihn aber wirklich nicht gut. Und so kommt Heider kurz vor der Linie, grätscht das Ding weg. Und so steht es weiter 0-0. Euschen scheitert dann im Anschluss auch nochmal an Bethke. Thiele scheitert an Bethke. Es gab gute Chancen, da kann man nicht meckern. Machst du nicht? Und wie immer sagt man so schön, machst du deine Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten. Und so ist es. Rufat Dadaschow nach einem Soljic-Pass, der eiskalt vor Sebald bleibt und zum 1-0 den letztendlichen Endstand markiert. Von unverdient ist definitiv, kann irgendwo nicht die Rede sein, auch wenn Energie gute Chancen hatte, so war der BFC definitiv spielbestimmt. Wie so oft. In Spielen gegen Energie. Susek scheitert dann auch nochmal an Sebald und Hildebrand. Und ja, man könnte, also ich habe natürlich jetzt etwas, das habe ich mir jetzt bewusst aufgespart, ja. Denn Klemme sagte es ja schon öfter, schwierige Schiedsrichterentscheidungen, Jens Klemm, finde ich interessant, weil ich finde es nicht so. Also ganz ehrlich, also was ist passiert überhaupt, bevor ich jetzt überhaupt irgendwelche Kritik oder sonst was übe? Es ist Folgendes passiert, der FC Energie Cottbus hat das Spiel zu 9 beendet. Joshua Putze sah nach einem Foul rot. In der darauffolgenden Rudelbildung sah Timmy Thiele auch nochmal rot. Und also ich, also ganz ehrlich, ich spreche das hier gerade aus und ich könnte wieder kotzen. Joshua Putze auf jeden Fall die rote Karte für ihn. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal mehr, an wen er das Foul begangen hat. Vielleicht weiß es Klemmer noch,
wen er da umgeholzt hat. Guten Freund Patrick Susek.
Ah, stimmt, danke. Ist natürlich echt scheiße jetzt gelaufen. Zu der roten Karte mal, ich find's hart. Also ich finde sowohl das Einsteigen hart, ganz klar. Ich finde auch die rote Karte hart, aber ich finde sie vertretbar. Also ich werde sie nicht kritisieren. Sehe ich nicht. Es gab ja super viele, die da darauf eine Verschwörung gewittert haben, die gegen Jens Klemm gewittert haben. Sehe ich. Du kannst diese rote Karte absolut geben. Ja, du kannst auch gelb geben, weil er nicht von hinten kommt oder sonst was. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, der geht da absolut überhart rein. Völlig unnötig. Du bist am Ende selber schuld, wenn du rot siehst. Sorry. So viel dazu. Also, außer ihr habt da eine andere Meinung. Vielleicht hast du eine andere Meinung, Klemme. Ey, gar kein Thema. Aber ich seh die rote Karte als vertretbar.
Also für mich gibt es da gar keine Diskussion.
Dankeschön. Also, ich verstehe auch, ich verstehe, wenn du sagst, du kannst da auch Geld geben oder so. Andererseits, es war schon echt hart. Keine Ahnung. Kommen wir zu der dümmeren der beiden. Timmy Thiele. Selbsternannter Routinier des Kaders. Erfahrener Stürmer. Schon in zig Ligen gespielt. Unter anderem der dritten englischen Liga. Weil es ja so oft erwähnt wird. Auch nochmal erwähnt. In der darauffolgenden rote Bildung zu der roten Karte. Lässt er sich dazu hinreißen, Alazawe ja einen Kopfstoß zu geben. Und sieht dafür auch die glattrote Karte. Ich sag mal so viel dazu. Die Fernsehbilder, die man sieht, sind für mich eindeutig. Für mich trifft er ihn. Alazawe geht vielleicht ein bisschen schauspielerisch, vielleicht ein bisschen übertrieben zu Boden, weil es sah mir jetzt nicht nach aus, wie als ob er ihn mit einen Zidane-Kopfstoß gegeben hätte. Nichtsdestotrotz trifft er ihn meiner Meinung nach und fliegt somit völlig zurecht und auch einfach für so viel Blödheit für Platz, ja. Da kann noch so viel Emotion drin sein. Das darf dir nicht passieren, auf gar keinen Fall. Was mich dann umso mehr aufregt, die anderen beiden im Podcast wissen es schon, das gab es in unserer WhatsApp-Gruppe schon, das Gespräch. Timmy Thiele stellt sich daraufhin in drei sehr langen Insta-Stories hin, in den ersten beiden sich lang und breit entschuldigt, sagt, das darf ihm nicht passieren, er ist erfahren, es tut ihm wahnsinnig leid, er wird gestärkt daraus zurückkommen, die ganze Scheiße da halt. Um dann eine dritte Instagram-Story zu machen, bei dem er sagt, er hätte ihn überhaupt nicht berührt, hätte ihn nicht getroffen und sein Gegenüber hätte eine gute Schauspielschule besucht. Und da sage ich ehrlich, es ist Schwachsinn. Die Fernsehbilder sind für mich ziemlich klar. Und das ganze Auftreten passt nicht. Wieso entschuldigst du dich 5 Stunden lang und dann zu sagen, ja, ich habe ihn eigentlich gar nicht berührt, tut mir leid, war ich Fehlentscheidung. Also, kurz und knapp, weil ich glaube, ich rede mich ja sonst ein bisschen in Rage, wenn ich es eh schon getan habe. Der BFC gewinnt das Spiel hier mehr oder weniger verdient mit 1-0. Es ist das klassische Scheißspiel, was es jedes Jahr gibt gegen den BFC von Energie. Das darfst du nicht zu hoch hängen. Timmy Thiele wird jetzt erstmal lange gesperrt sein wahrscheinlich oder länger gesperrt sein. Völlig zu Recht. So viel Blödheit gehört bestraft. Und ich habe, glaube ich, somit fertig für diese Partie. Dankeschön.
Ja, vielleicht noch kurz zu dieser ganzen Timmy Thiele-Geschichte. Also erstmal dieses Hinterfragen, warum entschuldigt er sich 5 Stunden lang, um dann zu sagen, ich habe ihn ja gar nicht berührt. Ich glaube, diese Menschen kennt doch jeder, die einem dann irgendwie sich entschuldigen, dass ihnen ihr Verhalten so leid tut, um es dann so weiterzumachen und einen irgendwie noch zu gaslighten, dass man doch selbst eine Schuld hat. So ungefähr wirkt das auf mich bei Timmy Thiele. Und Punkt 2, es ist völlig egal, ob er ihn berührt hat oder nicht, denn das sollte mittlerweile mal jeder verstanden haben. Vor allem ein 33-Jähriger, der seit vielen, vielen Jahren nichts anderes macht, als Fußball zu spielen, der in seiner Karriere 338 Spiele hat und da jetzt schon übrigens seine dritte rote Karte kassiert hat. Dass auch nur das Andeuten und der Versuch einer Tätigkeit eine rote Karte nach sich zieht. Also es ist völlig unerheblich für die Entscheidung der roten Karte, ob er ihn getroffen hat oder nicht. Von daher verstehe ich den Punkt nicht. Das ist eine rote Karte und gut ist.
Ich muss da ehrlicherweise doch nochmal einhaken. Ich verstehe da auch ehrlich. Also ja, ganz klar, du hast völlig recht. Selbst wenn er ihn nicht berührt hat, dann hat er es immer noch versucht, dann hat er sich wahrscheinlich deswegen einfach 50 Jahre entschuldigt. Macht sich besser, ganz ehrlich, macht es alles nicht besser. Ich verstehe dann auch nicht, und wir sind hier auch dafür, möchte ich ehrlicherweise mal was sagen, weil ich bin ja in der Community drin, logischerweise. Diese ganzen Vollidioten, ich spreche das jetzt einfach mal so aus, daraufhin den Schiedsrichter Jens Klemm sonst was vorgeworfen haben. Ich sag dir ehrlich, Jens Klemm, ich halte von dem Mann als Schiedsrichter auch nicht viel. Ich halte den für einen der schlechteren Schiedsrichter der Liga und es wäre nicht die erste Fehlentscheidung gewesen. In dem Fall war es aber keiner. Und die Leute, die da jetzt ewig von irgendwelchen Geschenken reden oder von irgendwelchen Überweisungen vom BFC, Alter, die haben selber nicht, die haben kein Geld für nichts, als ob die irgendwelche Überweisungen tätigen könnten, ja. Egal. Weil grundsätzlich, schaltet doch mal euer Hirn ein. Bei der ersten roten Karte für Putze hat es absolut vertreten. Die zweite, Klemme gerade hervorragend ausgeführt, allein der Versuch ist strafbar und ist eine rote Karte. Es ist also völlig in Ordnung gewesen, ja. Haltet mal euer Hirn ein, bitte, und labert nicht so viel Scheiße. Dankeschön. Bin ein bisschen sauer, weil die Partie mich sauer gemacht hat, die ganzen Reaktionen mich sauer gemacht haben, mich die Dummheit mancher Menschen ankotzt und mich das Ergebnis ankotzt. Aber das ist ehrlicherweise nur das Zweitrangigste, weil es ist das wirklich jedes Jahr dasselbe. Letztes Jahr habe ich mich ja auch, glaube ich, ein, zwei Mal hingestellt und auch schon damals gesagt, Scheißspiel, wo wir 4-1 in Hohenschönhausen untergegangen sind, es ist jedes Jahr dasselbe. Wirklich. Abhaken, weitermachen. Gegen Luckenwalde fehlen dir halt mal wieder 2 Spieler. Dumm und dümmer. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also für meinen Teil ist das jetzt erstmal abgeschlossen. Weiß nicht, Markus, ob du da noch irgendwas Dringendes hast?
Nee.
Gut, dann ja, fällt mir da auch erstmal nichts mehr zu ein und wir springen dann mal schnell zum Sonntag, würde ich mal so sagen. Denn auch am Sonntag wurde noch gespielt, da gab es dann noch 2 Spiele und wir kennen das ja vom Sonntag aus Zipsendorf, dass wir komische Anschlusszeiten haben. Das Ganze wurde in Leutsch meiner Meinung nach noch übertroffen, denn um 12.30 Uhr ging das Leipziger Derby los zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig. Also so früh wie noch kein anderes Spiel meines Wissens in dieser Saison angepfiffen wurde. Ich vermute stark, dass das damit zu tun hat, das Ganze einfach im linearen MDR-Fernsehen unterzubringen. Aber somit herzlichen Glückwunsch an Timo Mauer, der auf jeden Fall von der Uhrzeit her das früheste Tor dieser Saison geschossen hat, denn es dauerte nur 49 Sekunden und die BSG ging in Führung durch eben Mauer. Lukasirch konnte das Ganze aber nach einer halben Stunde ausgleichen und mit dem Ergebnis nach 45 Minuten ging es dann auch zu Ende, denn ja, ich würde mal sagen, wirklich aufregender Fußball, der irgendwie die Leute von Sitzen gerissen hat, wurde im zweiten Durchgang nicht mehr wirklich gespielt. Dafür hatten wir in Cottbus 2 rote Karten, Luca, in Leutsch, wenn man Betreuer mitnimmt, 3.
Ja, war lustig. Ja, du sagst es gerade schon, Mauer trifft dann nach 49 Sekunden, da haben beide Teams noch ihre Choreos, ihre durchaus schönen Choreos, das möchte man ja mal anmerken, hochgehalten, da klingelt es schon im Kasten von Lok, eben weil Brückmann einen Ball nach vorne schlägt, Lok einfach nicht klären kann und Mauer dann hervorragend vollendet zum 1:0 und so steht es nach 49 Sekunden, eben schon 1:0 und damit ist die Führung für Chemie, die nicht lange währte, die auch schon früher hätte vorbei sein können, wenn Attelgarn nach einem Surchpass, bei dem man nur noch Abschiebe einschieben musste, im Abseits stand und der Treffer dadurch nicht zählte, nach den Bildern, die man bei Ostsport sieht, scheint es auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Aber ist halt schwierig, ohne kalibrierte Linie und so weiter, sowas wirklich zu sagen. So. Lok in der Folge, muss man auch sagen, haben sich davon nicht unterkriegen lassen, haben weiter ihren Drang nach vorne gehabt. Ich würde auch sie als die bessere Mannschaft in diesem Leipziger Stadtderby betiteln. Und Sürich auch eigentlich als den besten Spieler auf dem Platz ausmachen. Denn dieser sorgt vorne immer wieder für Gefahr. Da tanzt er sich zum Beispiel mal bis zur Grundlinie vor, spielt den Ball dann zu Pieplitzer, der den Ball irgendwie ein bisschen zu überraschend kriegt, also verstolpert den da so ein bisschen, kann also sich nicht wirklich belohnen. Wer sich aber belohnen kann, ist dann eben Lukas Sürich, denn der trifft nach dem 1:1 aus spitzerem Winkel, nach einem tollen Ball von Wilden, zum eben jeden 1:1 und ich würde doch mal ehrlicherweise gern eine Frage in die Runde schmeißen. Ist der haltbar? Ist das, würdet ihr sagen, der ist unhaltbar? Oder würdet ihr Bellot da ein bisschen mit ankreiden? Würde mich mal interessieren.
Um es jetzt mal zu sagen, ich weiß, dass ich brocke mir jetzt wilde Diskussionen ein. Grüß dich, Jonas. Ist für mich ein Torwartfehler.
Danke, sehe ich nämlich genauso. Ich persönlich finde, ich habe es mir extra so aufgeschrieben, das ist eben, also ich habe mir extra wirklich aufgeschrieben, Wilden mit tollem Ball auf Sürich, der aus spitzerem Wege zum 1:1, Bellot sieht schwierig aus.
Ich habe geschrieben, Bellot sieht nicht gut aus.
Ja, und danke.
Der Ball rutscht ihm durch.
Dämme, der hier. So, haben wir ja selten mal im Podcast, dass wir mal so einig sind. Also ich persönlich würde auch sagen, Sürich, wie gesagt, Sürich, überragende Partie gemacht, aber Bellot darf den eigentlich nicht reinlassen. Also ich, wie gesagt, aus einem spitzeren Winkel, der Ball, ja, nicht schlecht geschossen, aber trotzdem, der war haltbar. Umso bitterer dann, dass dadurch das 1:1 fällt. Ich gehe mal, bei Markus heißt Schweigen meistens Zustimmung. Genau, er hebt den Daumen, hervorragend. Genau. In der Folge ist es dann aber nichtsdestotrotz weiterhin Lok, die versuchen, weiterzuspielen. Da ist zum Beispiel Wilton mal wieder. Ach nee, Entschuldigung, ich bin wieder völlig blöd. Wie immer. Wilton spielt Wendt vermutlich den Ball an die Hand, aber schlecht zu sehen auf Material, habe ich geschrieben. Genau, weil da gab es ja noch einen, gab es eine Reklamation um einen Handelfmeter. Da Wendt den Ball angeblich an die Hand bekommen haben soll im Strafraum von Chemie. Das war aber auf den Videobildern nicht wirklich auflösbar. Oder hast du da irgendwie was anderes gesehen, Klemmer?
Nee, also es war halt so schwierig zu erkennen. Wobei ich Tendenz sage, dass das eher kein Elfmeter war vom ganzen Bewegungsabläufen.
Ich finde es auch schwierig. Also ich finde die Bilder halt einfach dafür zu schlecht. Auch ich hätte gesagt, eher nicht. Ich würde mich aber niemals so festnageln wollen. Die Bilder sind dafür einfach zu schwierig. Nichtsdestotrotz gab es halt eben nicht. Deswegen ist es auch als 1 ausgegangen. Das bringt man zum Beispiel nochmal mit einem schönen Schiffballe. War ja, kann da nicht wirklich was draus machen. Und dann kommen wir zum lustigen Part. des Ganzen zu den drei roten Karten. Denn, also, ich lese das jetzt einfach mal so ein bisschen vor, wie ich das hier dazu aufgeschrieben habe. Weigel wächst Wendum wie einst Grimm gegen Cabral. Rot für Weigel, Mauer sieht auch rot. Nachdem er Attilgarn umschubst, sowie rot für Piplitzer, muss sagen, es ist nicht Sack Paolo Piplitzer gemeint, sondern dessen Vater Tomislav. Dafür, dass er auf den Platz gegangen ist und dazwischen gegangen ist, kein Schwein weiß wieso. Auf jeden Fall sieht der auch rot. Ich sag mal so, auch hier wieder kann man darüber sagen, war einfach unnötig. Also der, also sag ich mal, erstmal, dass Weigel Wendt umtritt, war jetzt nicht wirklich so dringend. Dann rot für Mauer. Dass er Attilgarn umschubst, ist auch einfach unnötig. Und wie gesagt, wieso Tomislav Piplitzer rot gesehen hat, check ich immer noch nicht so wirklich. Also anscheinend laut Ostsport, weil er auf den Platz gegangen ist und dazwischen gegangen ist. Ist nicht? Hast du da mehr Infos, Klemme?
Ja, er ist auf den Platz gegangen.
Ist das so strafbar, dass du dafür rot sehen musst, dass er dazwischen gegangen ist?
Naja, also ich meine, er hat da eigentlich erstmal nichts zu suchen.
Ja.
Wenn er dann vielleicht noch dem Schiedsrichter oder irgendjemandem einen grünen, wunderschönen guten Nachmittag gewünscht hat, dann verstehe ich das schon.
Ja, maybe. Ja, also ein bisschen interessant, wie er da wirklich die rote Karte für alles einfach einmal ausgepackt hat, was bei drei nicht auf dem Baum war. Piplitzer, muss man auch sagen, hat sich nicht wirklich beschwert. Der hat so hingenommen, hat gesagt, jo, alles klar, ich hau rein und ist weggegangen. Also von dem her, ja, keine Ahnung. Also war höchst interessant. Ende vom Lied ist, es steht 1:1. Im Netz kursieren jetzt Bilder, wie ein Dixie-Klo fliegt von dem Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Punkteteilung. Ich glaube, somit kann man die Partie abhaken. Außer du hast noch was, Klemme.
Nö, nicht unbedingt. Weil, ja, war gerade in der zweiten Halbzeit dann auch auf dem Leutscher Acker nicht mehr möglich, Fußball zu spielen. Und ja, irgendwie war es doch den meisten von uns klar, dass das Ding unentschieden ausgeht. Ja, so ist es dann auch gekommen. Schauen wir mal, im Pokal ist ja Chemie schon raus, was übrigens zur Konsequenz hatte, dass die Auslosung des Sachsenpokals verschoben wurde. Die wäre eigentlich in der Halbzeit des Spiels gewesen. Aber weil Chemie raus ist und das wahrscheinlich etwas bitter gewesen wäre, wenn man dann im eigenen Stadion die Auslosung hat, selbst nicht dabei ist, aber der Stadtrivale, gegen den man spielt, schon, wurde die jetzt aufs Spiel Lok gegen Zwickau in 2 Wochen verschoben. Weil die ja noch drin sind. Das nur so als Randinfo, aber ansonsten bleibt mir da nicht mehr viel zu sagen zu der Partie. Und dann würde ich doch direkt mal sagen, kommen wir einfach zur letzten Partie vom Sonntag. Und da war die VSG Altklinike gefordert gegen den FC Carl Zeiss Jena. Und es ist das passiert, was Markus erwartet hat. Es gab ein torloses Unentschieden.
Ja, ganz genau. Und das dritte in Folge, Altklinike gegen Jena, das verspricht immer, sehr torreich zu werden. Es hatte auf jeden Fall genug Gelegenheiten gegeben. Altklinike hat im ganzen Spiel 3-mal Aluminium getroffen. In der 3. oder 4. Minute war schon Gergi, der sich da auf dem rechten Flügel durchsetzt, gegen Butzen den Ball in die Mitte legen will. Schau grätscht rein. Der Ball geht an Gergi zurück und aus 3-4 Metern Entfernung schießt er dann an den Pfosten. Da muss es 1-0 stehen. Nach 10 Minuten gab es den zweiten Aluminiumtreffer bei einem Altkliniker Fernschuss. Jener hat quasi gar nicht stattgefunden anfangs. Sie hatten enorm Probleme mit dem Platz. Vor allem Butzen auch, der 2-3 katastrophale Fehlpässe in der ersten Halbzeit gespielt hat. Der hat sich Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit wirklich gefangen und echt gemacht. Aber die sind einfach mit dem Platz nicht klargekommen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Der Ball ist gehoppelt, andauernd Fehlpässe. Man hat wirklich gefehlt, dass Kraus noch gesperrt war, dass Zank jetzt noch ein paar Wochen ausfallen wird mit seinem Symphysebandriss. Dass ein Petermann immer noch nicht da ist, hilft nicht. Dass ein Joel Richter noch verletzt ist, hilft nicht. Dass ein Pascal Verkamp ja auch immer wieder verletzt war und momentan einfach nicht in Form ist, hilft dann auch nicht, wenn er wieder spielt. Kam sehr viel zusammen. Sie haben sich ja gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen gefangen, wurden dann vor allem durch Standards gefährlich, die Lukas Lemmel getreten hat. Auch weil Lino Kasten einfach extreme Probleme mit hohen Bällen hatte und wirklich sehr unsicher wirkte. Naja, in der zweiten Halbzeit hatte Altglienicke zwar immer noch Vorwärtsdrang, aber ich fand, in der ersten Halbzeit waren sie noch gefährlicher. Gab auch ein, zwei, drei gute Gelegenheiten, die sie hatten. Sie haben wieder das Aluminium getroffen. Dann kam aber Game Changer Jan Dahlke rein für Jena. Ja, und fängt einen Rückpass von Kauter ab. Hoppala. Geht da ins 1 gegen 1, setzt sich durch, macht einen 20, 30 Meter Sprint, ist im 1 gegen 1 gegen Linus Kasten, setzt den Ball an den Pfosten, der springt zurück auf Moyomo, das Tor ist komplett leer, anstatt den Ball kurz anzunehmen, hoppelt der über den schlechten Rasen und Moyomo knallt das Ding direkt drüber aus so ungefähr 10 Metern Entfernung, 15 Meter drüber, wie Sergio Ramos im Elfmeterschießen gegen Bayern damals. Und dann geht das Spiel 0-0 aus. Jena ist glücklicher mit dem Unentschieden, weil Altglienicke einfach die bessere Mannschaft war, auch wenn es natürlich wehtut, dass man ganz zum Schluss nicht den Lucky Punch setzen konnte. Allerdings, das Spiel hört sich, glaube ich, wenn ich es erzähle, schöner an, als es war, auch wenn es viele Pfostentreffer und sowas gab, aber es war von wirklich vielen Unkonzentriertheiten, von vielen Fehlpässen geprägt. Es war jetzt nicht der schönste Kick. War irgendwo dann unterm Strich okay, dass es 0-0 ausgeht, auch wenn Altglienicke an sich die bessere Mannschaft war, denke ich. Das war's. Ach so, man ist jetzt vor Erfurt. Haha. Mit einem Spiel weniger. Let's go.
Wer ist
Diese
die
dreckige
tabellarische
Lache.
Nummer? Wer ist die tabellarische Nummer 1 des Bundeslands?
Ja, Zipsendorf, aber das sind sie immer, also da muss ich doch gar nicht gegen argumentieren. Das haben wir doch schon lange beschlossen, oder?
Überland
Ja gut.
Zipsendorf.
Ich habe jetzt auch mal ein bisschen nachgeschaut. Also als das letzte Mal bei der Partie Altglienicke gegen Jena Tore gefallen sind, da war Ingo Kalisch noch in der Liga.
War das denn irgendwie nicht so ein 6-3 oder 6-2 für Altglienicke?
Nee, das letzte Spiel war ein 1-1.
Achso. Die
Aber
haben uns aber richtig
es gab
abgeschossen.
ein 5-2 in Altklinike oder bei Altklinike.
Ja, jener hat, glaube ich, noch nie gegen die gewonnen. Kann das sein?
Moment, jetzt muss ich erstmal was anderes nachgucken. Da hat ein gewisser Linus Meier, der jetzt beim Heslinger SC, ich glaube, der spielt auch Christian Beck, ist mittlerweile, spielt, hat da einen Hattrick geschossen gegen Jena. Und nein, Jena hat da noch nie gewonnen. Man gab jetzt bisher 6 Spiele. Die ersten beiden hat Altklinike gewonnen. Seitdem gab es das 1-1 und 3-0-0. Also,
Angstgegner. Genauso wie Chemnitz und Zwickau und eigentlich auch Cottbus mittlerweile nicht mehr so. Alles Angstgegner. Meusewitz auch, oh Gott. Alles Angstgegner.
ja, da ist ja einiges geboten beim FCC, aber ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Es war nicht so spektakulär, weil eigentlich, also alle Chancen, die gezeigt wurden, waren eigentlich diese Aluminiumtreffer größtenteils. Vielleicht bei Altklinike noch zwei, drei Aktionen mehr. Bei jener diese eine Halili-Aktion, die auch abgepfiffen wurde, also wo der Treffer wahrscheinlich nicht mal gezählt hätte, und mehr ist nicht passiert. Also ich sage mal, die Action am Sonntag hat sich etwas in Grenzen gehalten in diesen beiden Partien. Von daher, ja, würde ich sagen, können wir das eigentlich jetzt auch relativ fix abschließen, diesen 15. Spieltag. Der also dann am Sonntag mit 2 Punkteteilungen endete. Und nach dem 15. Spieltag ist bekanntlich der 16. Spieltag. Der wird von Donnerstag bis Sonntag ausgespielt. Und was wir da bei diesen Partien tippen, das erfahrt ihr, nachdem wir uns unsere kurze und verdiente Pause gegönnt haben. Der 16. Spieltag steht an und das heißt, wir haben 9 Partien zu tippen. Donnerstag bis Sonntag wird gespielt und am Donnerstag zum Abschluss des Monats Novembers das Spiel, auf das wir doch alle das ganze Jahr warten, der Knaller schlechthin in dieser Liga. Hertha BSC 2 empfängt FC Hansa Rostock 2. Das erste Duell von zwei Zweitvertretungen seit vielen, vielen Jahren in dieser Liga. Ich glaube, die meisten von uns hätten das nicht unbedingt gebraucht. Jetzt ist es so. Wer wird sich durchsetzen?
1-0 Hertha.
Es
Aber
muss, ja, bitte.
egal. Aber
Ja.
es ist halt wirklich das belangloseste Spiel der ganzen Saison.
Es ist halt die Antwort auf das El Scheißico, wenn irgendwie Hoffenheim gegen Wolfsburg in der Bundesliga spielt. Das ist so die ostdeutsche Antwort darauf. Ich habe mal 1-1, gibt keinen Sieger. So irrelevant, dass es nicht mal einen Sieger gibt.
Ja gut, natürlich auch eine interessante Variante. Ich versuche hier noch genau rauszufinden, kurz, wann es das letzte Duell gab zwischen zwei Zweitvertretungen in der Regionalliga Nordost. Ich kann euch sagen, es ist schon eine ganze Weile her, so lang, dass noch nicht mal ich zu dem Zeitpunkt volljährig war.
Union 2 gegen Cottbus 2 oder so ein
Nein, auch
Scheiß.
getippt, hätte ich auch getippt, ja.
Nein, Hertha 2, die sind ja dauerhaft dabei. Gegen RB Leipzig 2.
Das,
Oh, stimmt,
RB
stimmt.
Leipzig 2 war auch so, wo ich dachte, vielleicht waren auch die da mit involviert. Wann
Ja,
waren das?
jetzt
2013, 14?
2016, 17.
Krass. 2013, 14 haben sie noch, hat RB noch, glaube ich, sogar noch Ding gespielt.
Echt, ja,
Zweite
stimmt.
Liga. Oder haben sie da noch Dritte? Ich weiß nicht mehr.
Ja,
Also 13, 14 haben sie definitiv Zweite gespielt.
es ist jetzt auch gut, dass ich die ganze Rückrunde hier durchgegangen bin und die einfach am ersten Spieltag im Jahr gespielt haben. Das heißt, am 18. Dezember 2016, 18. Spieltag der Saison, in 1-1 zwischen Hertha 2 und RB Leipzig 2.
Guck mal, und ich habe jetzt auch wieder ein 1-1. Ja,
Und
Tradition müssen.
auch damals mochte Hertha es Profis aufzustellen. Sami Alagui hat das Tor geschossen.
Aber die FCC-Legende natürlich.
Boah, der Typ ist eh allgemein, der ist auch im Bundesliga-Heritage, der Mann.
Sinan Kurt war auch dabei.
Oh.
Bei der Hertha, bei RB Leipzig 2 unter anderem übrigens Timo Mauer und Benjamin Bellot. Nur mal so erwähnt. Und eingewechselt für Leipzig 2 in der Nachspielzeit Joshua Endres.
Da ist viel zu viel FCC mit dabei für mich.
Aber, Markus, vielleicht das noch als positiver Abschluss für dich dazu. Als es das letzte Mal ein Duell zwischen zwei Zweitvertretungen gab, ist Jena Meister geworden. Und dann aufgestiegen. Also, vielleicht da der Belief. Und
Ich
ich
glaube,
sage.
Jena ist in der Saison sogar Meister geworden, als sie dann 1-1 gegen Leipzig 2 gespielt haben, also Meistertitel geclincht in der Saison. Ich glaube, ich habe sowas in Erinnerung. Das müsste Anfang Mai gewesen sein.
Dürfte ich mal kurz das über das selbst ausgerufene belangloseste Duell hier von uns dreien, dass wir da gerade wieder am meisten drüber reden? Können wir darüber mal
Ja,
reden?
weil
Wir
wir
reden
hier jetzt
eigentlich mehr über
auch.
Leipzig 2 gerade, was
Ja,
noch schlimmer ist. Es ist ja
also,
noch beschissener, wirklich.
Markus, das sind hier komplette Fake News, die du von dir gibst.
Echt?
Ja, es war Ende
Echt?
April.
Aber sonst war es richtig.
Ja, also, ich habe jetzt nicht durchgezählt. Es war ein Ausgleich in der Nachspielzeit von Bedi Buwall. Wer auch immer das ist.
Das war so ein Wandervogel, der irgendwie in 30 Ländern gefühlt gespielt hat, bei 80 Vereinen. Und in Jena war er sogar ein Jahr lang, glaube ich.
Eineinhalb.
Eineinhalb?
Danach noch ein
Eineinhalb?
Jahr beim einzigst anderen relevanten Verein Thürings.
Ja, genau. Und der ist wirklich ein Wandervogel gewesen. Der wollte damals auch halten, aber der wollte Unsummen an Geld haben dafür.
Ja, und dann ist er nach Nordhausen gegangen.
Ja,
So, um das
da
jetzt
hat er auch die Unsummen
abzuschließen,
bekommen. Gut, weiter geht's.
ich sage, Hertha 2 gewinnt gegen Rostock 2 mit 3:1. Und dann gehen wir zum Freitag. Da haben wir dann zwei Spiele um 19 Uhr. Und eins davon wird übertragen, nämlich bei der Funke Mediengruppe Thüringen. Denn Viktoria Berlin trifft auf Rot-Weiß Erfurt, Luca.
Ja, die einen sind unter Krise, die anderen haben weiß Gott wie gegen Chemnitz FC verloren. Ich sag, die einen kriseln weiter. Es wird ein 2:0 für Viktoria.
Ich suche gerade meine Tipptabelle. Also ich tippe 1:0 Viktoria und ich habe ge das Gefühl, dass ich selten, vergleichsweise selten gegen Rot-Weiß Erfurt getippt habe. Geht sogar. Aber ich tippe 1:0 Victoria, weil irgendwann muss es ja mal passieren, dass ich da auch richtig liege, wenn ich gegen die tippe.
Ja, also ich habe jetzt auch mal bei mir reingeguckt. Bei mir ist Erfurt Dritter an der Tipptabelle,
Ja, wir sind
erstaunlicherweise.
Sechster und haben 26 Punkte.
Bei mir haben sie 35, aber ich sage, diesen Spieltag verlieren sie. Ich habe auch ein 2:0 für Viktoria getippt. Also Luca, erste Überschneidung.
Supi.
Und parallel spielt Lok Leipzig gegen den BAK. Können sie es jetzt auch auswärts?
Du hast einfach mal in die Runde gefragt. Ich sag nein. Ich sag 3:1 Lok.
Ich habe 2:1 Lok, damit sie auch weiter ganz oben in meiner Tipptabelle dranbleiben.
Und ich habe jetzt mir gedacht, beim ersten Spiel gehe ich mit Luca mit, dann gehe ich beim zweiten mit Markus mit 2:1 Lok. Dann kommen wir zum Samstag. Da haben wir drei Spiele zu drei Uhrzeiten. Um 13 Uhr empfängt Babelsberg den FSV Zwickau. Und damit wir hier kein Abschreiben vorgeworfen wird. Fange ich jetzt mal an. Ich sage, Babelsberg gewinnt die Partie mit 2 zu 0.
Kein Gewinner, 2 zu 2.
Kein Gewinner, 1 zu 1.
Also das muss ich jetzt mal sagen, finde ich wild, was ihr da tippt. Bin ich jetzt mal offen und ehrlich mit euch. Denn der FSV Zwickau hat bisher ganze 0 Auswärtspunkte.
Ja, dann
und
kommt jetzt der
Babelsberg
Erste.
Ist Erster in der Heimtabelle.
Ja, dann kommt jetzt der Erste.
Ja, der BRK hat aber auch bisher nicht sonderlich oft gewonnen und trotzdem haben sie 3-2 gegen Babelsberg gewonnen. Also es
und
gibt
gegen
immer
wen
irgendwie
hat,
Dinge.
Wisst ihr, gegen wen der BRK gewonnen hat? Gegen Babelsberg und gegen Zwickau.
Ja, weil Zwickau ja auswärts nicht punkten kann. Und jetzt sollen sie gegen den Ersten der Heimtabelle punkten.
Ja, aber da haben wir doch die Verbindung.
Watch it auftauchen, Klemme. Watch it auftauchen.
Ja, schauen wir mal, ich glaube nicht dran, aber dann kann ich natürlich auch nächste Woche hier richtig blöd da sitzen, wenn dann Zwickau was holt. Ich hoffe, wenn, gewinnen sie dann auch, damit er wenigstens keine Punkte in Kicktipp bekommt. Um 14 Uhr im Livestream vom MDR wird die Partie gezeigt. Ist das jetzt das große Thüringen-Derby? Weil es ist ja die Nummer 1 gegen die Nummer 2, beziehungsweise die Nummer 2 gegen die Nummer 1 Thüringens, denn Jena spielt hier zu Hause gegen die Zipsendorfer. Und Markus, ist der FCC danach tabellarisch die 1 des Landes?
Der Ostthüringen-Gipfel, der Ostthüringen-Klassiker, wie will man es nennen? Ja, vorhin schon angeteasert, Meuselwitz ist mittlerweile so ein kleiner Angstgegner, wie gefühlt die Hälfte der Liga für den FCC. Ich sag, die sind wieder minimalistisch unterwegs und der FCC gewinnt mit 1 zu 0. Kraus
Differenz, Differenz stimmt, Ergebnis nicht, 2-1 FCC.
Ja, das ist natürlich jetzt alles auch immer wieder so eine schwierige Geschichte, würde ich mal sagen. Und ich sage, ja, Angstgegner, es war oft eng in letzter Zeit, Meuselwitz ist gut drauf. Jena, die Ergebnisse zwar nicht schlecht, aber ich sage jetzt mal, spielerisch waren jetzt die letzten Duelle keine Erbauung. Ich sage, die tun sich schwer und es gibt ein 1-1. Und
oh, okay.
um 16 Uhr gibt es dann noch ein Spiel am Samstag, das dann beim MDR sowohl auch im Livestream als auch im Fernsehen läuft. Jena kann da nicht mithalten mit dem Drittligaspiel von Aue, aber um 16 Uhr ist dann ja kein Parallelspiel. Und da empfängt der BFC Dynamo die BSG Chemie Leipzig, beide also back-to-back im MDR-Fernsehen. Und Luca, wer punktet?
Zum ersten Mal hoffe ich, dass Alasava sich vom Kopfstoß erholt hat, als auch, dass keine Raketen diesmal fliegen. Ich gehe auf einen 3 Punkte für den BFC. 2 zu 0. Denn Chemie ist immer noch nicht gerade offensiv gefährlich.
Ich zu 100%. 2 zu 0 fürs Heimteam.
Ich gehe mit dem Sieger mit, ich gehe mit der Differenz mit, aber ich sehe es etwas torreicher. 3 zu 1 für den Berliner Fußballclub Dynamo. Und damit gehen wir zum Sonntag. Da haben wir noch 3 Partien, wo wir noch keine Infos haben, ob und wie da was übertragen wird. Und um 13 Uhr spielt dann unter anderem der Chemnitzer FC gegen die naumannlosen Eilenburger, Markus.
Die naumannlosen Eilenburger werden kein Gegentor fressen, werden aber auch keins erzielen. 0 zu 0.
Differenz sticht, Ergebnis nicht. 1-1.
Dass Eilenburg einmal trifft, da gehe ich mit. Aber Chemnitz zuletzt doch etwas besser ohne Naumann, das tut schon weh. Und ich sage, Chemnitz gewinnt die Partie mit 2-1.
Bei denen sind Bosic und Müller gelb gesperrt.
Ja, ich weiß.
Okay, gut, ich
also,
wollte es nur noch mal erwähnt haben.
Das weiß ich, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. Habe ich da beim Tippen auch nur eine tausendstel Sekunde drüber nachgedacht? Nein. Stehe ich zu meinem Tipp? Ja.
Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben und wusste nicht, ob du darüber nachgedacht hast.
Ja, nee, also ich wusste es, ich habe es auch aufgeschrieben, ist mir auch dann vor und kurz nach dem Spiel eingefallen, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Und jetzt dachte ich mir so, ja, okay. Ja, also das können auch die anderen.
Also wenn Bosic und Müller spielen würden, würde ich, glaube ich, sagen, dass Chemnitz das knapp gewinnt, ehrlicherweise.
Ja, ich glaube an die, an das, wie nennt man das? Das
Momentum?
Nee, dieses, hier diese Gemeinschaft hier.
Kollektiv.
Genau, ja, das Kollektiv, an das Chemnitzer, an das Karl-Marx-Städter Kollektiv. An das,
wann
glaube
bist
ich.
du Karl-Marx-Städter Kollektiv?
Alter, das Karl-Marx-Städter Kollektiv hört sich an wie irgendeine kommunistische Kleinpartei, Alter. Junge,
Und
das ist
damit
ja
hätten wir
wirklich
den
wild.
Folgentitel.
Alter.
Ja, immer gern. Ich google das mal kurz, nicht, dass das am Ende irgendwelche doppelten Bedeutungen hat, von denen wir nichts wissen. Aber nein, dem scheint zumindest zum ersten nicht so. Kommen wir zur zweiten Partie. Und wenn wir schon den Ost-Thüringen-Gipfel haben, dann haben wir den, ich habe keine Ahnung, was wo in Brandenburg liegt.
Fass bei Berlin, anderes Fass Polen. Wir sind willkommen bei Luckenwalde gegen Cottbus. Bei Cottbus fehlt Thiele und Putze rot gesperrt und wer weiß, wie viele Spiele noch. Luckenwalde habe ich keine Ahnung, weil Ewigkeiten nicht gesehen. 1-0 Cottbus, ich habe keine Ahnung. Dankeschön.
1-1.
Oder so, ja.
1-1.
Würde ich ganz ehrlich, würde mich nicht überraschen. Christian Flath wieder mit irgendeinem 50-Meter-Freistoß in den Winkel.
Nee, Till Plumpe.
Das würde mich auf so viele Ebenen brechen, dass ich da danach brechen muss.
Was denkst du, warum ich das hoffe?
Ach, danke, Clem, ich lieb dich hoch.
Und dann zum Abschluss, oder was heißt zum Abschluss? Zum Abschluss unserer Tipprunde, parallel zu den anderen beiden Spielen, das tabellarische Topspiel des Spieltags, der Greifswalder FC, der Tabellenführer gegen die VSG Altklinik und also ich habe mir bei vielen Spielen hier schwer getan, aber ich glaube bei dem am meisten.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, Cannabis-Legalisierung nimmt immer mehr Form an. Irgendwie habe ich auch irgendwas geraucht. Ich weiß auch nicht, wie auf das Ergebnis gekommen bin. Ich stehe da jetzt aber zu. Ich habe 3-3 getippt. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, Altklinika hat keine Abwehr gefühlt und offensiv, naja, müssen sie jetzt langsam mal wieder treffen. Wäre mal wieder irgendwie so Zeit für irgend so ein Feuerwerk. Und Greifswald ist Greifswald, I don't know. Das ist mal hui, mal pfui.
Also so wie Klemme guckt, wirst du gleich ausrasten.
Nee, ich bin tief entspannt, wirklich.
Ja, machst du auch Teil 3?
Ja.
Ich wusste es.
Ich finde es schön, wie Klemme und ich einfach denselben Gehirnfurz hatten. Finde ich gut.
Ich hab 2-2. Aber als du das 3-3 gesagt hast, habe ich auch Klemmes Blick gesehen und dachte so, oh, gleich geht
ja,
das Beste
holen. Der hat gerade so ein richtig schönes Filetstück gerade gerochen, als ich das gesagt habe, ja.
Also ich dachte mir gerade nur so, okay, wir erwarten ein vogelwildes Spiel, aber was hier jetzt passiert, kann auch noch vogelwild werden. Nee, also es war auch so, ja, ich war irgendwie so, Altkliniker auswärts stark, habe ich so geguckt, die haben zuletzt in Eilenburg verloren, Kreiswehr hat noch nicht verloren, damit irgendwie beim Unentschieden, dann dachte ich mir so, ja, dann war ich irgendwie auf so Tendenz für irgendwen 3-2, aber dann konnte ich mich entscheiden für wen, da ich so, ja, könnte ich jetzt auf ein 2-2 gehen? Ja, aber auch langweilig. Kann man auch einfach mal auf ein 3-3 gehen.
Ja.
Also diese Partie wird sowas von einem Sieger haben.
Als ihr hattet doch bei Erfurt Altkliniken 4-2 für Erfurt damals. Die Partie ist doch unentschieden ausgegangen oder hat Altkliniken die gewonnen? Ich glaube unentschieden, so richtig biederes 0-0 oder 1-1 war das damals. Und ich hatte
ich
da auch
kurz nach,
ja,
ich habe ehrlich
ist,
gesagt
ja.
absolut keine Ahnung mehr.
Ich hatte, glaube ich.
Es war ein 1-1.
Und ich hatte, glaube ich, einen Sieg für Altkliniker, da kann man jetzt leider nichts draus ableiten, wie das damals verlaufen ist, weil ich eine andere Tendenz hatte als ihr. Schade.
Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch hier einfach zu einem Ende dieser 66. Regionalliga Nordost-Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Feedback oder ähnliches habt, kontaktiert uns gerne auf den mittlerweile sicherlich bekannten Wegen. Das wäre einmal natürlich unsere E-Mail-Adresse regionalliga-nordost-podcast@web.de. Dann haben wir auch noch einen Blue Sky Account, RLNO Podcast, durchgeschrieben, heißen wir da. Und dann sind wir auch noch aktiv und bespielen das auch noch auf Twitter. Da heißen wir RLNO-Podcast. Ebenso heißen wir auf Instagram. Und da haben wir ja Aufrufe gemacht, dass ihr uns bitte mal die 100 Follower voll macht. Wir stehen jetzt bei 99. Das heißt, jetzt als kleiner Ansporn, die erste Person, die das hört und uns reinfolgt, die bekommt namentlich eine Erwähnung in der kommenden Folge, wenn sie das denn möchte, damit wir hier mal in die dreistelligen Regionen gelangen. Da könnt ihr uns gern kontaktieren. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Luca. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und dann freuen wir uns auf die Spiele und hören uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.